NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst soll sie sein, die neue Schutzhülle um den Atomreaktor in Tschernobyl. Ob sie hält, was sie verspricht, sagt Ihnen unser Kommentar. In Kolumbien ist ein Flugzeug abgestürzt und mit ihm ein brasilianischer Erstliga-Fußballclub. Die Telekom hat noch einmal Glück gehabt. Der Hackerangriff scheiterte vermutlich an der Stümperei der Internetkriminellen. Und deutsche Grundschüler sind mäßig in Mathe und Naturwissenschaften, sagt die jüngste TIMSS-Studie. 30 Jahre ist es her, dass in Tschernobyl in der Ukraine der erste atomare Super-GAU stattfand. Tausende Menschen sind gestorben und die Radioaktivität ist im Prinzip ungehindert ausgetreten und über Land geweht. Das war ziemlich schnell klar, auch in Westeuropa, selbst wenn es in der damaligen Sowjetunion keine offene Informationspolitik gab. Jetzt, 30 Jahre später, hat die Atomruine eine Schutzhülle bekommen, die verhindern soll, dass Radioaktivität austritt. Aus Kiew, Sabine Stör.
Jetzt ist er nicht mehr zu sehen, der Unglücksreaktor von Tschernobyl. Verschwunden unter einer glänzenden Stahlhülle. Sie soll jetzt mindestens 100 Jahre lang verhindern, dass Radioaktivität aus dem eingestürzten Reaktor nach außen dringt. Weil die neue Hülle meterdicke Wände hat und ein Drucksystem, das die Strahlung innerhalb der Hülle hält. Eine Menge Technik also. Und ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Bei der Abschlusszeremonie heute würdigte der ukrainische Präsident Poroschenko es als einzigartig und bedankte sich bei den Geldgebern aus aller Welt. Besonders bedanke ich mich bei den G7-Ländern. Eine große Rolle hat auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung gespielt. Aber die Hauptrolle hatten die Ukrainer und Vertreter anderer Länder. Sie haben zusammen dieses einzigartige Objekt gebaut. Viele hatten Zweifel daran, aber ich gratuliere Ihnen, meine Lieben. Yes, wir haben es geschafft.
Yes, wir haben es geschafft.
Poroschenko streckte dazu die Faust nach oben. Etwa 2 Milliarden Euro hat die neue Schutzhülle alles in allem gekostet. Jetzt ist der Koloss am Platz, muss noch versiegelt und geprüft werden. Im November nächsten Jahres wird er dann offiziell an die Ukraine übergeben. Dann hat sie die Verantwortung und muss weitere Arbeiten betreuen, Atommüll verarbeiten, erklärt Balthasar Lindauer. Er ist der Vizedirektor der Abteilung für nukleare Sicherheit bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und hat das Projekt mit betreut.
Ziel und Zweck ist der Ukraine, einen sehr langen Zeitraum zu geben, in der diese Arbeiten in Ruhe und sicher durchgeführt werden können. Das heißt, da gibt es dann für die Arbeiten keine große Eile, sondern man hat dann die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln und Technologien zu entwickeln, um Rückbauarbeiten und Arbeiten zur Rückholung von radioaktiven Materialien zu entwickeln.
Die Hülle ist nämlich erst der Beginn des Weges zu einem ökologisch sauberen Tschernobyl. Als nächstes soll unter ihrem Schutz der alte Sarkophag abgebaut werden. Auch der ist ja verstrahlt. Außerdem liegen in dem Reaktor noch Unmengen an Atommüll. Auch der soll raus und irgendwann entgelagert werden. Olga Melin-Sabramna ist Juristin bei der ukrainischen Nichtregierungsorganisation mit dem Namen Ökologie, Recht, Mensch. Sie ist skeptisch, dass die Ukraine begreift, wie wichtig die weiteren Arbeiten sind. Es fehlt der politische Wille. Die Korruption und die Atomlobby sind stärker. Wir könnten die Probleme lösen, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen würden und entsprechende Gesetze verabschieden. Das Geld würde sich dann schon finden lassen, weil klar wäre, dass es um zukunftsorientierte Projekte geht. 100 Jahre hat die Ukraine jetzt Zeit, eine endgültige Lösung für die Atomruine in Tschernobyl zu finden. So lange soll die neue Hülle ja dicht halten. Und Präsident Poroschenko äußerte die Hoffnung, dass die Ukraine auch weiterhin nicht alleine gelassen wird.
Aus Kiew berichtete Sabine Stör. Als die Katastrophe in Tschernobyl sich 1986 ereignete, da zeigte sie allen, welche tödliche Gefahr Atomkraft beinhaltet. In Deutschland gab es allerdings damals keine breite politische Initiative für einen Atomausstieg, wie nach der Katastrophe von Fukushima in Japan 2011. Eines aber haben beide Vorfälle gemeinsam. Sie hinterlassen verseuchte Ruinen. Wie können wir mit denen umgehen? Werner Eckert kommentiert.
Das ist kein Sarkophag, da drin liegt auch kein Pharao. Worte können verschleiern. Das da umhüllt nichts Kostbares für die Ewigkeit. Es ist einfach eine Abdeckung für eine gefährliche Altlast. Sehr notwendig und gut, dass es das gibt. Aber das Mammutding ist nur eine 100 Meter hohe Pelerine. Hauptaufgabe, für gerade mal die nächsten 100 Jahre den radioaktiven Staub da drin zu halten, der sonst vom Wind wieder verstreut würde und erneut weite Areale mit radioaktivem Material überziehen würde. Der monströse Hangar kann das wirkliche Monster darunter nicht harmlos machen. 200 Tonnen Uran und ein aberwitziger Mix an anderen strahlenden Stoffen sind in den Trümmern des Block 4 im Atomkraftwerk Tschernobyl begraben. Die Abdeckung für mehr als 1 Milliarde Euro ist nur ein Heftpflaster für diese schwere Verletzung. Die wahre Arbeit beginnt dann erst und zu guten Teilen werden wir sie unseren Kindern überlassen. Die Trümmer müssen zerhackt, zersägt und geborgen werden. Sie müssen in ein Lager, das es nicht gibt. Das sind allesamt gefährliche Arbeiten. Schon die Menschen, die die Hülle aufbauten, waren wieder deutlich erhöhter Strahlung ausgesetzt. Tschernobyl war, ist und wird sein, Hülle hin oder her. Dieses Dach darf den Blick nicht verdecken. Darunter steht das Mahnmal einer gefährlichen Großtechnologie. Und Tschernobyl ist nicht ihre einzige Ruine. Der GAU dort 1986 hat wohl so viele Menschen betroffen wie kein anderer. Aber 7 Jahre vorher, 1979, im Kraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg in den USA, ist auch ein Reaktorblock geschmolzen. 3000 Arbeiter haben 11 Jahre lang die Trümmer beseitigt. Und in Fukushima steht ein weiteres Fanal der Atomtechnik, eine Strahlenruine, die nicht beherrschbar ist, ein Abriss für lange Zeit nicht zu denken. Selbst die nicht explodierten AKW sind schon eine übergroße Last, für die wir kommende Generationen zahlen lassen. Noch in dieser Woche wird der Bundestag sich damit befassen. Die Stromkonzerne ziehen damit finanziell einen Schlussstrich, das Risiko geht auf die Gesellschaft über. Aber immer noch besser dieses Ende mit Schrecken, wie bei uns in Deutschland, als ein Schrecken ohne Ende mit rottenden Meilern, wie in der Schweiz und Frankreich. Man muss da also schon auf die Worte achten. Was da heute in Tschernobyl geschlossen wurde, ist kein Sarkophag, es ist ein Leichentuch, bestenfalls.
Die Schutzhülle um die Atomruine von Tschernobyl kommentierte Werner Eckert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dass Menschen einen Flugzeugabsturz überleben, ist äußerst selten. Insofern ist das die unerwartete gute Nachricht, als heute in Kolumbien nahe der Stadt Medellin eine Chartermaschine mit 81 Personen abstürzte, haben 6 Menschen überlebt. Die traurige Nachricht ist natürlich, dass 75 Menschen vermutlich gestorben sind. Und die noch schlechtere Nachricht, darunter war eine nahezu komplette brasilianische Fußballmannschaft der ersten Liga. Einzelheiten von Anne Herberg.
Das Flugzeug sollte sie nach Medellin bringen und zum bisher größten Triumph ihrer Vereinsgeschichte. Ein Bild vor dem Abflug zeigt fröhliche Spieler und Betreuer des brasilianischen Clubs Chapecoense in Erwartung der Finalrunde in den Südamerika-Vereinsmeisterschaften Copa Sudamericana gegen Rivalen Atlético Nacional. Doch am Ende steht eine Tragödie. Fast die gesamte Fußballmannschaft stirbt bei dem Absturz der Maschine in der Nacht auf Dienstag, nur wenige Kilometer vor Landung in der zweitgrößten kolumbianischen Stadt Medellin. Brasiliens Präsident Michel Temer rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. Für uns ist das ein sehr trauriges Ereignis. Alles, was wir tun können, ist für die Toten zu beten, sowie Maßnahmen zu treffen. Wir werden den Familien helfen, die gerade trauern. Die Luftwaffe stellt Flugzeuge zur Verfügung, um die Familien dorthin zu bringen. Und wir müssen die Körper der Verstorbenen überführen. Das Außenministerium ist da bereits in Aktion getreten. Noch einmal möchte ich meine Trauer aussprechen. Wir haben ja vor dieser Sitzung bereits eine Schweigeminute abgehalten. 6 Insassen der Maschine sollen laut Behördenangaben das Unglück überlebt haben. Darunter 3 Spieler des Fußballclubs Chapecoense aus dem südbrasilianischen Santa Catarina, 2 Besatzungsmitglieder der bolivianischen Airline Lamia und ein Journalist. Es sei auch nicht auszuschließen, dass noch weitere Überlebende gefunden würden, meldete der kolumbianische Katastrophenschutz. Suchtrupps hatten sich nach dem Absturz sofort auf den Weg zur Unglücksstelle gemacht. Sie liegt nahe des Berges El Gordo im hügeligen und unwegsamen Hinterland rund 38 Kilometer von Medellin entfernt. Dazu habe es in der Nacht stark geregnet, bestätigte einer der Helfer Juan David González. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich extrem schwierig. Als wir an die Unglücksstelle kamen, konnten wir durch das Unwetter nur wenig erkennen, weil wir hörten leises Wehklagen. Wenn wir einen Verletzten bergen konnten, mussten wir ihn auf der Trage noch lange schleppen, um zurück zu den Einsatzfahrzeugen zu gelangen. Es waren noch lange Märsche über einen engen Pfad. Was ist passiert? Zur Unglücksursache gibt es bisher nur wenig Informationen. Doch die Piloten der Unglücksmaschine sollen kurz vor Landung in Medellin von Fehlern in der Bordelektronik der Maschine berichtet haben. So hieß es vom Tower in Medellin. Danach habe das Flugzeug Schleifen gezogen, habe Treibstoff abgelassen, wohl um eine Notlandung vorzubereiten. Daraufhin verschwand das Flugzeug vom Radar. Die genaue Ursache bleibt aber weiter unklar. Fassungslosigkeit und Trauer in den Heimatstädten der Verunglückten. Ich möchte allen Familien hier in Chapeco unsere Solidarität aussprechen und ihnen sagen, dass wir Schmerz spüren. Gemeinsam können wir diesen Moment überwinden, sagt der Bürgermeister der Heimatstadt des Erstligistenclubs Chapecoense, Luciano Boligon. Selbst ein Manager des Teams, eigentlich wollte er mitfliegen. Es gibt Kondolenzbekundungen aus aller Welt. Keiner weiß, wie es mit dem Club weitergehen wird. Das Finale der Copa Sudamericana wurde abgesagt.
Der Hackerangriff auf die Telekom ist vorbei. Die Lösung, die wir alle präsentiert bekommen haben, war denkbar einfach. Stecker ziehen und Router neu starten. Irgendwie ist das alles glimpflich ausgegangen und dennoch bleibt ein Schock. Denn die Hacker haben geschlammt. Nur darum ist die Telekom mit blauem Auge davongekommen. Üblicherweise, so sagen Fachleute, bauen die ihre Botnetze klammheimlich auf und niemand merkt etwas. Zum Stand der Ermittlungen, Jörg Sauerwein.
Computersabotage und Datenveränderung. Deshalb ermittelt jetzt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln. Und zwar gegen Unbekannt, denn noch ist überhaupt nicht klar, von wo die Cyberattacke kam, die in Spitzenzeiten fast 1 Million Telekom-Router lahmgelegt hat. Das eigentliche Ziel sei zwar nicht gelungen, nämlich die Geräte zu kapern, um sie als Teil eines großen Botnetzes für weitere Angriffe, zum Beispiel auf Internetseiten, zu nutzen. Trotzdem steht für Bundesinnenminister Thomas de Maizière eines fest.
All das zeigt, wie wichtig Cybersicherheit ist. Cybersicherheit ist für den Betrieb unserer Infrastruktur von ausschlaggebender Bedeutung.
Möglicherweise soll das sogenannte Mirai-Bot-Netzwerk hinter dem Angriff stehen, der nicht nur die Telekom, sondern Router weltweit im Visier habe, erklärte Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn sieht in der organisierten Kriminalität vermutlich den Urheber.
Das Mirai-Bot-Netzwerk ist etwas, was wir jetzt seit einigen Monaten auch schon sehen, was zuletzt praktisch eine kritische Infrastruktur angegriffen hat, DYN, die also praktisch die langen IP-Adressen umgesetzt haben in zum Beispiel wdr.de, also in die normale Homepage. Und dadurch kam es ja auch zu Aussetzern bei zum Beispiel Twitter oder bei Amazon, weil die Umsetzung nicht funktioniert hatte.
Über Millionen Geräte, die als ein großes kriminelles Netzwerk agieren, versuchen die Täter dann zum Beispiel von Betreibern von Internetseiten Geld zu erpressen. Immerhin, dieses Kapern von Routern sei im Fall der Telekom nicht gelungen, heißt es vom BSI. Die Folgen des Angriffs spürt der eine oder andere Telekom-Kunde aber immer noch. Denn es seien doch mehr als nur 2 Typen von Telekom-Routern betroffen, sagt Unternehmenssprecher Husam Asrak.
Unsere Kunden sind zum überwiegenden Teil wieder online. Wir wollen aber sicher sein, dass da nichts durchgeht, dass wir niemanden vergessen. Deswegen werden wir über dieses Update alle Router testen und wir werden auch für alle Router ein Software-Update zur Verfügung stellen, um ganz sicher zu sein.
Bei wem Internet, Telefon oder Fernsehen immer noch nicht läuft, der solle also immer mal wieder für 1 Minute den Stromstecker vom Router ziehen. Wenn der Router das Update bekommen hat, installiert er es danach dann automatisch. Auch für die letzten Kunden sollen sich die Folgen des Angriffs dann bald erledigt haben. Nicht so für die Telekom und viele andere Unternehmen. Das BSI fordert zum Beispiel, dass die Hersteller von Geräten wie Routern beim Thema Sicherheit stärker in die Pflicht genommen werden müssen. Und auch aus Sicht von Bundesinnenminister de Maizière muss der Telekom-Angriff Folgen haben.
Die Sicherheitsvorkehrungen müssen auch insofern verschärft werden, als wir möglichst in Europa, notfalls auch in Deutschland, Sicherheitsvorgaben für den Betrieb solcher empfindlichen Geräte brauchen.
Denn auch wenn es absolute Sicherheit nie geben werde, so sind sich die Experten einig, dass an einigen Stellen durchaus noch mehr für die Sicherheit getan werden kann, als es heute üblich ist. Für Privatanwender heißt das zum Beispiel auch, bei vielen Geräten überhaupt erstmal ein gutes Passwort zu setzen und, wo es geht, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
Digitalisierung der Arbeit und Industrie 4.0, das sind Begriffe, die für einen einschneidenden Umbau der Arbeitswelt stehen. Die Frage, die dann schnell auftaucht, ist, wie flexibel kann und muss der einzelne Arbeitnehmer dann sein und wen brauchen wir vielleicht gar nicht mehr, wer wird entlassen? Den Herausforderungen der Digitalisierung will Arbeitsministerin Andrea Nahles mit einem neuen Wahlarbeitsgesetz begegnen. Das hat sie heute vorgestellt. Aus Berlin, Julia Barth.
Die Angst vor der Digitalisierung der Arbeitswelt ist das, was Andrea Nahles die Lust an der Apokalypse nennt. Die Arbeitsministerin ist überzeugt, Arbeitnehmer werden durch digitale Technik weder überflüssig noch durch flexibilisierte Arbeitszeiten ausgebeutet. Sie wirbt deshalb dafür, der Digitalisierung den Schrecken zu nehmen.
Nichts ist vorherbestimmt und schon gar nicht alternativlos. Wir können immer entscheiden, in welche Richtung der Fortschritt läuft. Das Drehbuch für diesen Film schreiben wir selbst.
Ihr Weißbuch Arbeiten 4.0 ist die Grundlage für dieses Drehbuch. Darin schlägt die Arbeitsministerin unter anderem ein Recht auf Weiterbildung vor und plädiert dafür, dass auch ältere Arbeitnehmer die Scheu davor ablegen, sich für andere Jobs zu qualifizieren.
Wenn wir wollen, dass die Fachkräfte von morgen zur Nachfrage von morgen passen, müssen wir mehr tun für Qualifizierung und Weiterbildung, und zwar im ganzen Erwerbsleben.
Ein Erwerbstätigenkonto soll sicherstellen, dass Menschen auch während Umschulungen, Existenzgründungen oder Auszeiten für die Familie nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Andrea Nahles will dazu ein Guthaben für Beschäftigte einrichten, mit dem sie solche Auszeiten finanzieren können. Sie fordert außerdem, dass auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um im Alter besser abgesichert zu sein. Und sie setzt sich für ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ein. Zentrales Element ihrer Vorstellung davon, wie sich die Arbeitswelt auf das neue Zeitalter anpassen sollte, ist aber die Flexibilisierung der Arbeitszeit. In vielen Jobs könne es etwa möglich werden, dass Mitarbeiter eines Unternehmens mittags ihre Kinder von der Kita abholen und dafür abends vom Rechner zu Hause aus ihre Arbeit fortsetzen.
Ich lege allerdings Wert darauf, dass es klare Grenzen für die maximale Länge der Arbeitszeit und auch gesicherte Ruhezeit gibt. Das außerdem vereinbart sein muss, wie Arbeitszeit aufgezeichnet wird.
In einer zweijährigen Erprobungsphase sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer solche flexiblen Regelungen individuell festlegen und testen, ohne dass Beschäftigte ständig erreichbar sein müssen. Für Brigitte Podmer von den Grünen grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings gäbe es solche Vereinbarungen schon jetzt in etlichen Unternehmen. Die grüne Arbeitsmarktexpertin sagt deshalb, die Ministerin hinkt der Realität hinterher.
Enttäuscht bin ich vor allen Dingen in Bezug auf die Agenda der Umsetzung ihrer Vorschläge. In diesem Weißbuch steht sehr viel drin, aber es ist eben vollkommen unklar, wann was tatsächlich umgesetzt wird. Ich fürchte, sie wird von der Dynamik des Prozesses überrollt werden. Und so viel Zeit, wie Frau Nahles sich nimmt, haben wir nicht.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund findet, Andrea Nahles setzt mit ihrem Weißbuch die richtigen Prioritäten. Allerdings sagt auch dessen Vorsitzender Rainer Hoffmann, jetzt brauche es einen politischen Ruck, damit die Reformen nun zügig umgesetzt werden.
Wie schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler eigentlich im internationalen Vergleich ab? Das sagen uns regelmäßig große Bildungsstudien, und die Resultate sorgen häufig für Aufregung. Jetzt gibt's eine aktuelle Erhebung. Das ist die sogenannte TIMSS-Studie. Die prüft die Leistungen von Grundschülern in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Ergebnis: deutsche Viertklässler sind schwächer geworden. Maike Westphal aus der WDR-Wissenschaftsredaktion, woran liegt das?
Vor allem in Mathe tun sich die deutschen Viertklässler schwer. Sie sind im internationalen Vergleich tatsächlich abgerutscht, liegen nun unterhalb des EU-Durchschnitts. Und wenn man sich die Leistungen der rund 4000 getesteten Schüler mal genauer anschaut, dann ergibt sich ein durchwachsenes Bild. Im Mittelfeld ganz gut, aber wir haben zu wenige Schüler, die wirklich spitze sind, und zu viele sogenannte Risikoschüler. Fast jeder vierte Grundschüler ist in Mathe nicht fit für die weiterführende Schule. Und in den Naturwissenschaften halten die deutschen Schüler zwar ein ganz gutes Niveau, müssen aber andere Länder vorbeiziehen lassen, Slowenien oder Ungarn zum Beispiel. Ja, und dann bleiben noch die bekannten Baustellen im deutschen Bildungssystem.
Welche sind das, die bekannten Baustellen?
Zuallererst der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung. Diesen Befund kennen wir ja schon aus etlichen Studien. Kinder, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, haben beim Lernen große Rückstände. Laut der aktuellen TIMSS-Studie sind sie gut ein Schuljahr zurück. Seit der letzten Studie 2007 hat sich an diesem Punkt nichts geändert, und auch Kinder mit Migrationshintergrund schneiden weiterhin schlechter ab, sowohl in Mathe als auch in den Naturwissenschaften. Also insgesamt ernüchternde Ergebnisse, und das kurz vor der nächsten PISA-Studie.
Genau, Sie haben die PISA-Studie schon erwähnt. Die OECD-Schulstudie, die große, die kommt zum 6. Mal raus in der kommenden Woche. Das ist ja bei uns immer noch ein Politikum. Warum?
Ja, vielleicht erinnern wir uns dafür mal. Bei der ersten PISA-Studie, da hatten die Deutschen noch in allen Fächern deutlich schlechtere Ergebnisse als der Durchschnitt. Das war 2001 der berühmte PISA-Schock. Das Land der Dichter und Denker abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze. Das war eine Blamage, die damals vor allem die Politik wachgerüttelt hat. Dadurch ist viel in Bewegung gekommen und bei PISA gab es seitdem einen soliden Aufwärtstrend. Aber ausruhen sollte man sich darauf nicht, sagt zum Beispiel Wilfried Boos, der ist Bildungsforscher und Leiter der deutschen TIMSS-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Er hat vor nachlassendem Reformeifer gewarnt, sonst müsste man in Deutschland Angst haben, abgehängt zu werden.
Was empfehlen denn eigentlich die Bildungsexperten, also die von TIMSS beispielsweise?
3 Punkte, mehr Unterstützung für schwache, aber auch für besonders leistungsstarke Schüler, eine bessere Lehrerbildung und mehr Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund.
Aber diese Schulstudien, was bringen die eigentlich? Ich frage mal, sagen die irgendwas aus über die sozialen Aspekte von Bildung, wie Schüler quasi integriert werden?
Schwierig. Also ich finde, Vergleichsstudien sind wichtig, weil sich die Bildungspolitik daran messen lassen muss. Aber man darf sie auch nicht zu hoch hängen, denn nicht alles, was Schule und Lernen ausmacht, lässt sich natürlich mit Fragebögen und Tests messen. Und die Zahlen sprechen nicht für sich, sondern sie müssen natürlich interpretiert werden. Wie genau kommen denn die Unterschiede zustande? Was sagen uns die Zahlen? Da ist noch ganz viel unklar. Entscheidend ist, dass aus den Studien die richtigen Schlüsse gezogen werden. Denn vom Messen allein wird in den Schulen ja nichts besser.
Zur Bildungsstudie TIMSS und der PISA-Erhebung in der kommenden Woche war das Maike Westphal aus der WDR-Wissenschaftsredaktion im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Immer mehr Menschen fliehen aus der umkämpften Stadt Aleppo in Syrien, aus dem Ostteil, der noch von Rebellen verteidigt wird. Aber wenn die Bewohner es schaffen, den Fassbomben der syrischen Luftwaffe zu entgehen, dann sind sie noch lange nicht in Sicherheit. UNICEF warnt zum Beispiel heute, dass der hereinbrechende Winter die Not aller Flüchtlinge noch einmal massiv verschlimmern wird. Das betrifft auch hunderttausende Kinder. Zur verzweifelten Lage in Aleppo, Anna Osius.
Durch die heftigen Kämpfe in Ost-Aleppo sind nach Angaben der Vereinten Nationen bis zu 16.000 Menschen auf der Flucht. Der UN-Nothilfekoordinator O'Brien erklärte, man rechne mit tausenden weiteren Flüchtlingen, sollten die Gefechte weitergehen. In den von den Regierungsgegnern gehaltenen Stadtvierteln gäbe es faktisch keine Lebensmittelversorgung mehr. Wir haben überlebt, indem wir kleine Stückchen Brot gegessen haben, erzählt diese junge Mutter, die gerade aus Ost-Aleppo geflohen ist und ein winziges Baby auf dem Arm hält. Wir hatten nichts mehr. Das Leben war sehr teuer, so dieser Flüchtling. Ein Brot hat 100 syrische Pfund gekostet. Alles war teuer und rationiert. Es war so hart. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, 250.000 Menschen in Ost-Aleppo seien außerdem von jeder Gesundheitsversorgung abgeschnitten. Nach mindestens 35 gezielten Angriffen auf Krankenhäuser seien alle Kliniken außer Betrieb. Die Kämpfe in Ost-Aleppo gehen unterdessen weiter. Russland vermeldete, die syrischen Regierungstruppen hätten mittlerweile die Hälfte des Ostteils von Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht. 80.000 Menschen seien, Zitat, befreit worden. Am Wochenende hatten die syrischen Einheiten eine Großoffensive zur Rückeroberung von Ost-Aleppo gestartet und allein gestern mehrere Stadtviertel eingenommen. Die Rebellen erklärten, sie wollten trotz der Gebietsverluste nicht aufgeben. Der Kampf gehe weiter, so ein Berater der Freien Syrischen Armee in einem Interview. Der Vormarsch der Regierungseinheiten läge am militärischen Ungleichgewicht. Die bewaffneten Oppositionellen hätten nur leichte Waffen und müssten sich jetzt nicht nur gegen die Truppen von Machthaber Assad, sondern auch gegen Russland und den Iran zur Wehr setzen. Die Welt betreibe eine niederträchtige Politik, so der Sprecher der Oppositionellen. Frankreich hat angesichts der humanitären Katastrophe in Aleppo eine sofortige Einberufung des Weltsicherheitsrats gefordert. Der Bevölkerung müsse geholfen werden, hieß es in Paris. Auch die deutsche Bundesregierung hat Position bezogen. Sie forderte Syrien und Russland in einem Statement auf, die Kämpfe einzustellen. Eine humanitäre Waffenruhe sei nötig, um das Leid der Menschen zu lindern. Diese Tragödie müsse ein Ende haben, so die Bundesregierung wörtlich. Und weiter, dafür tragen das Regime und seine Unterstützer, allen voran Russland und Iran, die größte Verantwortung. Außenminister Frank-Walter Steinmeier betonte, ein Sieg in Aleppo entscheide nicht über den Syrienkrieg. Der Konflikt in Syrien, er sei noch lange nicht zu Ende.
Die Piloten der Lufthansa streiken heute und morgen wieder. Das hatte ihnen noch in der vergangenen Nacht das zuständige Landesarbeitsgericht München gestattet. Das hat jetzt nicht nur zu einem Kräftemessen, zu einem weiteren Kräftemessen mit der Unternehmensleitung geführt, sondern auch mit der übrigen Belegschaft. Für morgen hat auch der Betriebsrat des Frankfurter Bodenpersonals zu Demonstrationen vor der Lufthansa-Zentrale aufgerufen, gegen die Kollegen vom Cockpit. Aus Frankfurt, Roman Waschauer.
Wegen des Streiks der Piloten auf der Kurz- und Mittelstrecke fallen bei der Lufthansa heute fast 820 Flüge innerhalb Europas aus. Nach Angaben des Unternehmens könne der dafür vorgesehene Sonderflugplan aber ohne größere Probleme geflogen werden. Von dem Streik sind heute laut Lufthansa rund 82.000 Passagiere betroffen. Reisende wurden, wenn möglich, auf andere Flüge oder die Bahn umgebucht. Auch kostenlose Stornierungen sind möglich. Die Lufthansa geht von rund 10 Millionen Euro Schaden pro Streiktag aus. Auch für morgen hat die Pilotengewerkschaft Cockpit zu Streiks aufgerufen. Dann sollen auch Langstreckenflüge betroffen sein. Insgesamt sind fast 900 Flüge gestrichen. Morgen Vormittag wollen die Piloten zudem vor der Lufthansa-Zentrale demonstrieren. Gleichzeitig plant der sogenannte Bodenbetriebsrat eine Gegendemonstration. Die Organisatoren kritisieren die Haltung der Piloten und fordern ein Ende des Konflikts. Wie es in den kommenden Tagen mit dem Streik weitergeht, ist noch unklar. Die Piloten wollen Streiks mit mindestens 24 Stunden Vorlauf ankündigen. In der eigentlichen Tarifauseinandersetzung gibt es derzeit nach Angaben beider Seiten keine weitere Annäherung.
Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Krebs. Warum auch immer. Viele Menschen sehen darin einen Grund, Unverträglichkeit mit Umweltrisiken oder mit vielen anderen Sachen. Es gibt aber auch die Interpretation, dass einfach mehr Menschen da sind und es deshalb mehr Fälle gibt, dass Menschen also älter werden. Die gute Nachricht ist, immer mehr Patienten leben mit der Krankheit deutlich länger. Das geht alles aus dem neuen Krebsbericht des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Aber diese Zahlen allein, die sagen natürlich nicht viel über die Entstehung und über die Bekämpfung der Krankheit Krebs. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Es ist der erste umfassende Bericht zum Krebs in Deutschland und der erste Befund ist nicht erfreulich.
Seit 1970 hat sich die absolute Zahl von Krebsneuerkrankungen in Deutschland nahezu verdoppelt,
sagt Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Knapp 500.000 Menschen ist im Berichtsjahr 2013 an Krebs erkrankt. Ein etwas tieferer Blick in den heute vorgestellten 270-Seiten-Bericht des Robert-Koch-Instituts aber nimmt etwas vom Schrecken dieser Entwicklung. Denn der Hauptgrund für die drastisch gestiegene Zahl an Krebserkrankungen ist die höhere Lebenserwartung in Deutschland. Im hohen Alter steigt das Krebsrisiko und da die Menschen immer älter werden, sterben auch mehr an Krebs. Rechnet man diesen Alterseffekt heraus, ist die Zahl der Krebserkrankungen in Deutschland sogar gesunken. Deutlich zurückgegangen sind einige Krebsarten, die vor allem durch den Lebensstil der Erkrankten verursacht werden, zum Beispiel Lungenkrebs. Seit die Zahl der Raucher in Deutschland zurückgeht, sinkt die Zahl der Lungenkrebskranken. Nur bei Frauen sei der Trend umgekehrt, so der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Rauchen sei bei Frauen vor einigen Jahren ein Zeichen neuen Selbstbewusstseins gewesen. Die Folgen lassen sich jetzt in der Sterbestatistik nachlesen.
Vor vielen Jahren begannen die Zahlen der Raucherinnen anzusteigen und damit auch die Zahl derer, die an Lungenkrebs erkrankten. Derzeit ist die Erkrankungsrate bei Frauen tatsächlich viermal so hoch, wie das noch 1970 der Fall war.
Immer noch ist Lungenkrebs in 9 von 10 Fällen auf Rauchen zurückzuführen. Die Aufklärungskampagnen über ungesunden Lebensstil, so Wieler, müssten fortgesetzt werden.
Prävention hat Potenzial. Allein etwa jede 5. Krebserkrankung in Deutschland wird durch Rauchen und Alkoholkonsum ist darauf zurückzuführen. Also etwa 20% allein auf diese beiden Risikofaktoren.
Generell sei gesunder Lebensstil die beste Krebsvorbeugung. Auch Minister Gröhe betont:
Neben guter Behandlung setzen wir auch auf Prävention. Denn, so die Weltgesundheitsorganisation, mindestens 30% der Krebserkrankungen gelten als vermeidbar.
Einige Vorsorgeregeln, nicht rauchen, weniger oder keinen Alkohol trinken, sich regelmäßig bewegen, sich angemessen ernähren und so Übergewicht vermeiden. Die generellen Gesundheitsregeln seien auch der beste Schutz gegen viele Krebserkrankungen. Bei anderen Arten sei die Früherkennung das wichtigste Instrument, um Krebs zu heilen oder den Patienten zumindest ein längeres Leben mit der Krankheit zu ermöglichen. Gröhe kündigt in diesem Zusammenhang an, dass speziell zu 2 weit verbreiteten Krebserkrankungen die Aufklärung verbessert werden soll. Ähnlich wie zum Brustkrebs soll es jetzt auch Screening-Programme zu Darm- und Gebärmutterhalskrebs geben. Die Krankenkassen werden ihre Mitglieder individuell anschreiben und sie zu Vorsorgeuntersuchungen aufrufen. Gerade bei Darmkrebs könne durch Früherkennung vermieden werden, dass die Patienten an Krebs sterben.
Jörg Seiselberg war das. Er fasste für uns den Krebsbericht von Gesundheitsminister Gröhe zusammen. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.